Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zu einer weiteren Folge unseres kleinen M-Podcast und ich bin natürlich nicht alleine hier, ihr seht ihn im Fenster neben mir. Ich habe den Steffen mitgebracht.
Hi.
Ja, und Steffen und ich haben uns für die heutige Folge Folgendes überlegt. Während wir das hier aufnehmen, lief gestern Abend die erste Square Enix Presents, quasi die Nintendo Direct von Square Enix. Und da haben sie jede Menge Spiele vorgestellt und so ein bisschen ja die Katze aus dem Sack gelassen, was sie so für die kommenden Monate geplant haben für den Spring 2021. Und die Präsentation haben Steffen und ich beide angeguckt und ich habe mir hier einen schönen kleinen Notizenzettel gemacht und die wollten wir mal ein bisschen durchgehen.
Welcome to the show. We have a lot in store for you today. Updates on some of our most anticipated titles, new game announcements, and the world premiere of a new entry in one of our award-winning franchises. Be sure you stay tuned until the very end to get all of today's updates. This is Square Enix Presents.
Hast du noch was zu sagen, Steffen, bevor wir anfangen?
Ja, ich habe Lust, über den ganzen Kram zu meckern, mich zu freuen teilweise, aber auch viel wirklich zu meckern, vor allem, was so gezeigt wurde. Also insgesamt kann man, glaube ich, jetzt schon mal zur Show sagen, ich fand sie besser, als ich es erwartet hätte, ohne dass sie groß überrascht hat, aber sie hatte eigentlich gute Momente auch. Also ich fand es auch sehr angenehm zu gucken, das Ganze. Es hat Spaß gemacht, das war relativ kurzweilig, fand ich. Deswegen, also ich bin eigentlich relativ angetan von dem Format. Gucken wir mal.
Es ist ja also, auch 30. Es ist ja auch dreistens geklaut bei der Direct. Das Einzige, was denen fehlt, ist ja der Iwata, der da vorne steht und sagt, okay, das sind die Spiele, die Square Enix heute im Köcher hat. Aber ja.
So ein irgendwie so ein sympathisches Gesicht vorne, das man hinstellt, das hat ihm irgendwie gefehlt. Oder dabei wirklich der Charme hatte, war nicht ganz so gut wie bei Nintendo, aber ich habe schon deutlich schlechtere Shows, auch gerade im letzten Jahr gesehen, so für den digitalen. Also da wirklich so Microsoft, so, also da war wirklich so ein paar Sachen, aber also das war wirklich, dafür war das echt schön, die Show. Man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, die haben vorher gesagt, was man ungefähr erwarten kann und das hat man auch eigentlich bekommen.
Ja, das stimmt. Aber gut, dann wollen wir mal reinstarten ins Vergnügen. Das erste Spiel, über das man vielleicht ja meckern kann oder sich freuen kann, da war vor kurzem schon die erste Demo raus. Da hatten wir zuletzt eine Preview im Heft, die meine Wenigkeit geschrieben hat. Es gab nämlich einen neuen kleinen Trailer zu Outriders. Dem neuen großen Loot-Shooter, den Square Enix in Entwicklung hat. People Can Fly machen den. Die kennt man vor allem für, wie heißt die Reihe noch? Bulletstorm und für einige Portierungen von den Gears of War-Teilen. Ich weiß gar nicht mehr, weißt du gerade, welchen Gears of War die gemacht haben? Ja, genau. Aber das war, ich bin kein großer Gears of War-Fan, aber das war nicht so der bekannteste, beliebteste, den es
da gab. Ja, das war auch, ist auch der Teil, der bei mir am schlechtesten weggekommen wäre, wenn ich es getestet hätte. Also das war nicht gerade mein Favorit gewesen. Ich habe es mitgenommen, das Ganze, aber ich sag mal, jedes andere Gears of War war besser im Endeffekt. Von daher, man kann es spielen, aber man kann es auch ignorieren, würde ich sagen. Bulletstorm ist da einiges, also sticht auch einiges mehr heraus und war halt auch wirklich sein, bis heute würde ich sagen, war immer ein cooler Shooter, den man auf jeden Fall ruhig mal gespielt haben sollte.
Ja, ich hatte zumindest bei Outriders jetzt die Demo, die ging so etwa 3 Stunden, da konnte man ein bisschen sich auf Enoch vergnügen, dem feindlichen Planeten. Und das Konzept ist so ein bisschen folgendes: Die Menschheit hat, nachdem Klimawandel und Kriege und all das Schlimme in der Welt die Erde endgültig unbewohnbar gemacht haben, haben sie die Erde verlassen müssen und haben auf diesem neuen erdähnlichen Planeten Enoch eine Zuflucht gefunden. Und da wird eine Vorhut losgeschickt von krassen, mega Supersoldaten, den Outriders, die so ein bisschen den Planeten auskundschaften sollen, bevor die erste Menschenzivilisation darunter geht und anfängt, diese Stadt zu bauen. Und kaum sind die Outriders unter, erstmal verglühen, glaube ich, ganz viele von denen schon beim Eintritt in die Atmosphäre, das geht schon mal nicht gut. Und dieser zweite Outriders-Vortrupp, den man dann selbst als Spieler auch angehört, der findet beim Erkunden des Planeten ein seltsames Signal. Und je näher sie diesem Signal kommen, desto mysteriöser wird es auf einmal und plötzlich bricht so eine Art Anomaliensturm los. Ein seltsames, unerklärliches Wetterphänomen, das so die Tiere und die Natur um sich herum verändert und eben auch dich als Spielercharakter und vor allem erstmal große Teile dieser menschlichen Zivilisation, die schon runter gelandet sind auf dem Planeten, zerstört. Und während dieses Anomaliesturms werden quasi links und rechts seine Kameraden und Kameradinnen so zerweggefetzt und pulverisiert vor dem Sturm. Und du schaffst es als Spieler noch, dich in so eine Kryokapsel zu retten und in den Tiefschlaf zu fallen. Und x Jahre später wachst du wieder auf und plötzlich ist alles anders. Die ganze Welt ist kaputt und zerrüttet und es hat alles so einen Mad Max-Vibe. Die Menschen streiten um die letzten Ressourcen, die auf Enoch noch verfügbar sind. Denn dieser Anomaliensturm, der hat nie so wirklich aufgehört und hat die Menschheit in so eine Art Tal eingesperrt und da wird sich jetzt gegenseitig an die Gurgel gegangen. Das ist so grob die Prämisse und man erforscht eben mit so einem Team von Outriders, das ist vor allem als Koop-Spiel gedacht, Destiny-mäßig kann man sich das am besten vorstellen, oder The Division, sowas in der Richtung, so ein Loot-Shooter, erforscht man Enoch weiter und versucht, die Menschheit zu retten und vielleicht dieses verdammte Signal wiederzufinden und diesen Anomaliensturm irgendwie zu ergründen. Das ist so grob die Prämisse, dabei findet man Waffen und jede Menge Loot und ballert rum.
Ja, vor allem viel rumgeballert, ja. Aber im Grunde das Ding, also das Ding kommt ja eh demnächst raus, deswegen, und die Demo ist ja auch schon da. Und im Endeffekt haben sie den Trailer ja vor allem nur mal genutzt, um die ganzen Fähigkeiten von den Charakteren zu zeigen. Dass man nochmal ungefähr weiß, was einen für coole Sachen erwarten soll, wenn man diese Charaktere spielt. Was man theoretisch jetzt auch schon weiß, wenn man zumindest die Demo gespielt hat. Deswegen, ich habe ja auch die Demo gespielt, mit drei Charakteren bin ich einmal die Demo durchgegangen. Also den einzigen, den ich nicht gespielt habe, war den Pyromancer, der ein bisschen natürlich mit Feuer um sich schießt und irgendwelche Leute zum Explodieren bringt. Den hat Deadhead dann gespielt. Ich habe mich mal auf den Tank, der einfach reingehen muss, um dann einfach tanky, indem er so zum Steinberg wird, einfach für kurze Zeit, oder die Assassine, die reinspringen kann mit einer kurzen Klinge, irgendwie die um sich schlägt und dann die Zeit anhält, um sich herum so eine kleine Blase erstellt, wo alles langsamer wird. Die beiden Klassen fand ich echt persönlich selbst ganz cool. Und dann gab es noch den Technomancer, der Tower aufstellt. Also die Fähigkeit klingt in meinen Ohren, klang nicht immer ganz cool. Ich mag eigentlich solche Klassen. Aber das war dann, ja, das hat nicht so viel, fand ich relativ lame, muss ich sagen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber so insgesamt, also was ich von meinem Eindruck auf der Demo noch irgendwie sagen will, ist, das Ding, es funktioniert alles, das hat Spaß gemacht, aber man muss wissen, was einen erwartet, finde ich. Also der Anfang, der verspricht relativ viel, auch wenn man ankommt auf dem Planeten, das sieht super aus, ist die Atmosphäre, die da kreiert wird, die funktioniert echt gut, und dann aber nach diesem Zeitsprung, der dann passiert, und dann, wo das Hi-Fi-Part so richtig losgeht, dann wo so ein bisschen diese Kriegsatmosphäre dann ausbricht irgendwie, da bricht es extrem ein, finde ich. Also das echt so ein bisschen, am Anfang ging es noch und dann irgendwann hast du das Gefühl, gerade in der deutschen Lokalisierung, da geht es dann auch, wird es immer schlimmer gefühlt eigentlich. Nur die Charaktere sind dann auch furchtbar geschrieben, auch nur wirklich so 0815, wie es auch Lennart schon in der Preview geschrieben hat. Und auch mechanisch sind die Schießereien und alles, die Fähigkeiten, der Einsatz von denen, das funktioniert alles nicht so gut, wie es in den Vorbildern. Ich würde auch behaupten, selbst im Mass Effect funktionieren auch die Fähigkeiten und sowas, macht mehr Spaß, die auch einzusetzen jetzt als in einem Outriders. Aber trotzdem bin ich immer noch gespannt drauf. Also das war jetzt nur eine Demo auch. Wir gucken mal, wie das Hauptspiel dann wird. Vielleicht willst du mal von deinem Eindruck erzählen, den du von der Demo hattest.
Ja, also gerade das kann ich auch nur zurückgeben, dass dieser Story-Part mich als solches ein bisschen enttäuscht hat per se, weil ich habe mich gerade schon so verloren dabei, diese ganze Geschichte zu erzählen. Und das beginnt auch alles vielversprechend und dieses ganze, alles, was ich erzählt habe, ist toll inszeniert, so diese ganze Anomaliensturm und diese Not-am-Mann-Story, wo man sich dann im letzten Moment in diese Kapsel rettet, alles toll, toll inszeniert. Und dann wachst du aber auf der Kryokapsel und da ist erstmal diese knallharte Anführerin der Rebellion, die vorher so eine niedliche kleine Wissenschaftlerin war, mit der du irgendwie noch ein Foto gemacht hast zum Feier des der erfolgreichen Landung auf Enoch. Und jetzt hat sie ein Auge verloren, trägt eine Augenklappe, hat so einen coolen, zerrissenen Schal um und sagt so, ja, ich habe keine Zeit, dir das zu erklären, so, wir müssen direkt weitermachen und sonst was. Und es ist alles so Schema F und so ein bisschen trocken, one-linerig und so die gezwungen coolen Sprüche. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil sie vor allem daher die Story vorher so ein bisschen gelobt hatten und gesagt, hey, darauf wollen wir Wert legen und wir wollen nicht wie in Destiny unsere Geschichte über 1000 kleine Kapseln irgendwie verstecken und dass man alles online nachlesen muss. Das fand ich halt echt so ein bisschen schade.
Ja, also gerade der Anfang, wo du wirklich das Gefühl hast, du führst auch Gespräche fast wie ein Mass Effect, ist der Anfang so gefühlt auch ein bisschen, du kannst mit Leuten optional reden, hast mehrere Antworten, Gespräche, die du theoretisch machen kannst, aber die auch einfach lassen kannst. Irgendwie, das fühlt sich ganz cool an erst und dann später hast du das Gefühl, einfach alles wird so relativ schnell abgehandelt. Irgendwie behandeln dich eh alle wie ein Arsch, außer dein bester Freund und alle sind irgendwie nur so, ja, was willst du hier, ja komm, du hast doch Fähigkeiten, hier mach mal deinen Job. Also das ist also groß runter, also gerade der Anfang ist da so ein bisschen da sehr grob schlechtig, habe ich so unterwegs und ich bin gespannt, wie das wird. Also theoretisch, ich habe das Gefühl, es könnte noch das Ruder rumreißen später, aber ich bin da ein bisschen so inzwischen zwiegespalten. Ich bin noch vorsichtig optimistisch, aber ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt noch eine riesen Story, dass die noch irgendwie famos werden wird.
Nein, ich meine, das wäre ja auch nicht weiter schlimm. Auch Destiny hatte jetzt nicht den Citizen Kane der Videospiele storymäßig, aber hat halt gut genug erzählt. Das traue ich Outriders auch zu. Ein paar andere Sachen sind da schon vielleicht ein bisschen kritischer, weil, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, am Anfang von ein paar Monaten als Pressematerial von Square Enix zugeschickt gekriegt, so ein Kalender mit allen Waffen im Spiel, 365 Tage. Und dann blätterst du das Ding durch, ich weiß gar nicht, was wir damit gemacht haben, und blätterst du die ganzen Monate durch und ja, das ist der Shootmaster Peng Peng, rostig. Das ist der Shootmaster Peng Peng, silbern. Das ist der Shootmaster Peng Peng, goldene Edition. Und ich denke mir so, ja gut, wenn das die ganze Varianz ist, die euer Waffenarsenal hat, dann hoffe ich mal. Ich weiß nicht, auch da haben mich doch die Waffen nicht so sehr überzeugt, aber es gab in den Trailern bisher schon einige coole zu sehen, also vielleicht ist da auch das Potenzial drin.
Ja, also auch die Waffen sind noch relativ normal, also das ganze Set, was du da an Waffen hast, ist halt so das Typische, was du erwarten kannst. Irgendwie, da sticht nichts heraus. Das Einzige, was heraussticht, sind eigentlich dann später die Perks, die diese Waffen haben, die dann Spezialeffekte auslösen oder so. Das, was dann später für dein Bild vielleicht relevant sein könnte. Das ist ganz cool. Das finde ich ganz nett, aber ist so grundsätzlich, ja, das Maschinengewehr, eine Pumpe, normales Gewehr, hast du irgendwie, ich glaube, das Submachine Gun ist auch dabei. Also, das ist wirklich so ein Standardrepertoire, was man sich überhaupt haben kann. Ungefähr, und die Gegner, die bewerfen einen auch, was ich auch ein bisschen sehr strange fand, dass du dauernd, alle Gegner bewerfen dich einfach tausendfach mit Granaten, nur damit du aus der Deckung rauskommst, werfen einfach alle Granaten, du bist der Einzige, der keine Granate hat, außer der Technomancer, und irgendwie rennst du nur die ganze Zeit von Granaten weg, und das irgendwie fühlt sich sehr, ist ein bisschen too much an in der Demo, das fühlt sich für mich nicht gerade normal an, dass irgendwie 1000 Granaten ständig auf einen zufliegen, ja. Gut, wie gesagt, warten wir mal ab, was dann später kommt, wie gesagt, das war jetzt nur ein Trailer, der uns das Ganze nochmal schmackhaft machen sollte. Gehen wir aber gleich lieber weiter zum nächsten Spiel, oder?
This year marks the 25th anniversary of Tomb Raider, and we are so excited to celebrate alongside fans throughout 2021. Over the years, Lara has uncovered lost tombs, solved ingenious puzzles, survived treacherous traps, and saved the world many times over.
Eine der großen Marken, die Square Enix auch im Portfolio hat, seit sie Eidos gekauft haben, ist natürlich Tomb Raider. Und da feiern wir dieses Jahr wohl das 25. Jubiläum von Lara Croft. Und dazu wurden jede Menge Sachen angekündigt. Unter anderem ein Tomb Raider Kochbuch. Steffen, wie sehr freust du dich auf das Tomb Raider Kochbuch?
Ach, so sehr wie auf den anderen Kram, den sie angekündigt haben. Ungefähr, also das war wirklich, ich würde es am liebsten fast ignorieren. So belanglos, was sie da angezeigt haben. Das Einzige, was mich drüber freut, war eigentlich der Gag für Rise of the Tomb Raider. Das ist ihm in den Kommentaren, der gefallen ist und jemand das erwähnt hat. Das ist natürlich, dass man Reis kocht in Tomb Raider. Wahrscheinlich in dem Kochbuch die ganze Zeit nur. Also das war das Einzige, was daran positiv für mich war. Alles andere war relativ belanglos und hätte man sich schenken können, ehrlich gesagt. Vor allem die Information ist, ja, es gibt jetzt Tomb Raider zum 25. Jubiläum. Wir bringen jetzt die letzten drei Teile einfach nochmal digital, vorgemerkt digital, nochmal als Collection raus, die man jetzt für 20 Euro kaufen kann, auch im Xbox Store habe ich gesehen. Ja, ganz toll. Also das war jetzt, also für ein 25-Jähriges würde ich mir was anderes wünschen, für meinen würde ich irgendwann mal so ein 25-Jähriges nochmal feiern, in irgendeiner Weise, dann hätte ich gerne irgendwas Spezielleres. Vor allem, da wäre es mir lieber gewesen, wenn auch nochmal die ersten, von mir ist wirklich die ersten drei Teile von Lara Croft, die hätten wir gerne von der PlayStation damals die Erlebnisse, hätten wir von mir jetzt nochmal bündeln können. Also es hätte mich mehr gefreut, das irgendwie zu Remaster zu sehen oder von mir ist auch so nochmal geportet. Das ist Hauptsache was anderes, als einfach nur den langweiligen Kram von neulich nochmal jetzt verpackt einem anzudrehen. Vor allem, wir haben auch schon letztes Jahr war auch schon die Enttäuschung, als Tomb Raider, als es einen Trailer gab, ungefähr im November müsste es gewesen sein, Ende November, als dann Tomb Raider Reloaded vorgestellt wurde, das sich dann auch als Handyspiel entpuppte, das auch relativ bla aussieht. Inzwischen konnte man auch Gameplay dazu sehen schon und das ist so, rennst top-down von Raum zu Raum, sieht Müll nach Müll aus und also er hat keine Lust, also das ist wirklich eine Verwurstung von der Marke, die keiner braucht, also das könnte man sich gerne schenken, also ich bin ein großer Tomb Raider-Fan seit dem ersten Teil eigentlich, aber das ist, ne.
Ja, das war nichts. Das bin ich zum Beispiel jetzt gar nicht so. Ich glaube, ich habe höchstens mal, ich erinnere mich daran, mit 12 irgendwie mal in so eine PC-Demo von, ich glaube, Angel of Darkness oder sowas gehabt zu haben und die wieder und wieder gespielt zu haben, weil man, glaube ich, da irgendwie das erste Kapitel nonstop spielen konnte. Das ist meine Erfahrung mit Tomb Raider. Deswegen freue ich mich eigentlich schon über diese Jubiläums-Collection, dieser ersten, der drei Reboot-Teile. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Die übrigens, glaube ich, bei PSN nicht 20 Euro kostet, sondern die normalen 50 Euro, die man da bezahlen wird können. Dafür sind alle DLCs und so weiter auch mit drin. Das ist schon, glaube ich, ein ganz schönes Paket. Ich hätte mich, glaube ich, noch mehr gefreut, wenn es auch eine physische Box-Version gegeben hätte. Das hätte man zumindest noch mal machen können. Aber ich glaube, das größte Problem so ein bisschen, wo vielleicht dann die Reboots auch so ein bisschen gescheitert sind, zumindest in der Vermarktung des Ganzen, ist so ein bisschen, sie haben am Anfang angekündigt, ja, Lara hat Fans inspiriert, weiterzumachen und schwere Zeiten durchzustehen. Und dann dachte ich mir so, ja, das kannst du aber auch über jeden anderen Videospielhelden der Welt sagen. So, Nathan Drake hat mich auch inspiriert, weiterzumachen und schwere Zeiten durchzustehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem mit Lara Croft, dass die seit ihrer Zeit als ja, sexy Videospielheldin, eine der wenigen Frauen in diesen 90er-Videospielen, irgendwie nie so richtig eine komplette Persönlichkeit entwickelt hat. Da geht es immer um irgendwelche Partner, die dahinter gehen und warum sie niemandem trauen kann und all solche Dinge. Aber so richtig, wofür steht Lara Croft denn überhaupt? Ich weiß, wofür Nathan Drake in einem Uncharted steht, aber wofür steht Lara Croft? Das ist so ein bisschen immer so, die Marke trägt sich durch die Figur, glaube ich, nicht so sehr.
Ja, ich finde persönlich die einzelnen Geschichten finde ich jetzt auch gar nicht so relevant bei dem, gerade beim Reboot. Ehrlich gesagt, ich finde das Gameplay ist relativ gut. Es ist halt auch gerade im Vergleich zu einem Uncharted sind zum Beispiel sowas wie Kletterpassagen und sowas um einiges fordernder und spaßiger. Auch zum Beispiel das Gameplay allgemein finde ich auch ein bisschen fordernder, als es jetzt bei einem Uncharted zum Beispiel der Fall ist. Deswegen finde ich bei der Story ist bei dem Tomb Raider, bei den aktuellen Teilen für mich relativ belanglos. Also ja, irgendwie die Welt geht immer zugrunde, weil sie irgendwas zu Fehler macht, weil irgendwas passiert, irgendeine Organisation ist wieder beteiligt. Ja, ist mir egal. Also ich entdecke gerne die Welten in den letzten Tomb Raider-Spielen. Das hat echt Spaß gemacht. Die Rätsel waren toll immer in der Regel, die man erledigen konnte. Auch gerade die optionalen, das war alles toll gemacht. Aber wirklich die Story, ja, die fand ich gerade der dritte Teil, das Shadow of the Tomb Raider muss es gewesen sein. Das war dann so, ja, nee, das kommt bei mir auch alles nicht so rüber. Das geht an mir vorbei relativ. Aber vom Gameplay her hätte ich mich über den vierten Teil, beziehungsweise über den neunten Teil sogar nochmal gefreut. Ich kann darauf verzichten, auf die Definitive Survival Trilogy, oder wie sie es genannt haben. Ne? Also nochmal spielen müsste es auf jeden Fall nicht.
Glaubst du, sie rebooten jetzt nochmal? Das könnte ich mir jetzt halt vorstellen. Jetzt ist das Kapitel abgeschlossen und es kommt das nächste Lara Croft Reboot.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie nochmal irgendwie was ganz anderes in der Richtung machen, aber ich würde jetzt eigentlich irgendwie davon ausgehen, dass sie wirklich das erstmal ruhen lassen. Crystal Dynamics ist jetzt sowieso gerade mit einem Titel beschäftigt, um den wir uns gleich noch kümmern. Dann sind wir auch noch da. Deswegen also mal abwarten, was da passiert. Ich würde mir, wie gesagt, wenn ich ein Reboot mir wünschen würde oder ein Remake, dann wäre es immer vielleicht nochmal einen der ersten Teile einfach nochmal wirklich ganz neu nochmal aufbereitet und besser vielleicht einfach ohne ganzen Story drumherum, viele Präsentationen, sondern vielleicht einfach simpel nochmal das Remake.
Obwohl ich die Idee vom ersten Tomb Raider 2013 oder wann das rauskam, ja, nicht ganz gut fand mit diesem, okay, Lara ist noch jung und unerfahren und wir machen sie erst zu coolen Actionheldin, die mit zwei Waffen auf einmal ballert und sonst was. Aber das haben die ja auch nie so richtig eingelöst.
Ja, das Versprechen war ja am Anfang gewesen, immer das von wegen, sie ist jetzt so die Fühlende, ja, am Anfang noch so unbescholten und sie ist das erste Mal, wenn sie ein Reh tötet oder überhaupt jemanden tötet, ist dann ein Riesen-Event und dann später knallt sie einfach trotzdem massenweise Leute ab. Und man soll dann glauben, dass es gerade irgendwie ihr Riesen ans Herz geht, das Ganze, oder mir überhaupt ans Herz geht, das Ganze. Das ist dann doch wieder relativ Action, normale Action-Kost, wie du das auch bei anderen Spielen erleben kannst. Deswegen ist mir auch bei Nathan Drake genauso dasselbe Fall, der auch genau hier ist der Problem hat, teilweise einfach haufenweise Leute abknallt, aber dann immer bei so einzelnen Leuten wird es plötzlich auf einmal was ganz Besonderes und ganz schlimm auf einmal. Dann nimmt sie ihn auf einmal mit.
Das wollte ich gerade sagen, der Massenmord, der eint Nathan Drake und Lara Croft.
Ja, gut, ja. Also das ist ein Thema, das könnte man in einem anderen Podcast noch lassen, es wahrscheinlich besser weitergehen.
Ja, gerne. Natürlich für die Fortnite-Fans unter uns muss ich noch ankündigen, es gibt eine Lara Croft Manor Map für Fortnite und ein Crossover mit Ghost Recon Breakpoint und dem grandiosen Handyspiel Final Fantasy Brave Exvius. Final Fantasy vielleicht als Teaser, was nicht auf dieser Präsentation gezeigt wurde, aber gut.
Ja, leicht.
Lasst uns noch tolleren Themen entwickeln vom Final Fantasy Handyspiel zum Mobile Block der Präsentation.
When you're on the go, you don't lose your passion for gaming. So we're bringing some of our most popular characters and brands to mobile. Here's a look.
Nein, es wurden auch drei neue Handyspiele vorgestellt, die Square Enix im Portfolio hat. Die macht Square Enix Montreal. Die kennt man allgemein für diese ganzen Handyportierungen. Die haben sehr viele Spiele mit Go am Ende gemacht. Die haben Lara Croft Go gemacht, Hitman Go, also
ich glaube, Deus Ex Go waren sie, glaube ich, auch.
Ja, doch.
Ich bin jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die waren auch daran beteiligt. Oder haben das sogar selbst entwickelt. Ja, was angekündigt wurde, ist zum einen Just Cause Mobile. Das ist komischerweise gerade das bekommt natürlich einen Multiplayer-Modus, den eigentlich Fans gerne auch für den dritten Teil sich gewünscht hätten oder überhaupt für die Serie. Statt immer nur das über Umwege vielleicht noch dran zu kommen an diesem Multiplayer-Modus. Außer im Render-Trailer gab es nichts zu sehen. Also es gibt viel Action, wird wahrscheinlich viel geballert, so, dadurch, dass es immer auf dem Handy stattfindet. Ne? Ich bin davon überzeugt, die Technik ist bei Just Cause schon relativ essentiell, wenn die Explosionen nicht so ballern. Dann ist es auch relativ nichts unbedingt, was man gespielt haben muss. Ich glaube auch nicht, dass es so toll wird. Interessanter finde ich persönlich schon Hitman Sniper Assassins. Das ist ein Ich gab inzwischen auch schon ein anderes Hitman-Sniper-Spiel auf dem, für Mobilgeräte. Ich glaube, für Android und iOS nehme ich mal an. Habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber ich will das einfach mal raten. Und das wird wohl ungefähr auch dasselbe werden. Nochmal, also wie Teil 2, das Hitman-Sniper-Assassins, das so hieß auch, glaube ich, schon die Erweiterung oder diese Erweiterungsmission, die es auch in den letzten Hitman-Staffeln gab, wo man mal kurz von einer bestimmten Position aus einfach auf Leute kleine Missionen erledigt hat und dann einen Highscore gejagt hat und Leute gesniped hat. Mit kleinen Aufträgen, mit kleinen Bonis. Ja, das wird wahrscheinlich dasselbe werden, nur für Mobilgeräte mit vielleicht mehr Missionen als den paar, die es jetzt auf den großen Konsolen gab. Und noch interessanter ist eigentlich, wofür es leider auch nichts zu sehen gab, wo aber immerhin die Stimmung eigentlich ganz nett war, zumindest davon irgendwie präsentiert, Space Invaders AR mit Augmented Reality Technik. Ob man dann im eigenen Wohnzimmer dann Aliens abknallen und sein Wohnzimmer beschützen muss vor diesen Aliens in das typischen Space Invaders Gameplay, das bin ich gespannt, wie das dann, ob das wirklich dann so aussieht oder ob ich dann im Park irgendwie wie im Go-Format von Pokémon einfach irgendwie Aliens jagen muss.
Also das irgendwo. Das war ja das, was ich vermutet hatte. Tatsächlich, dieser Trailer ist ziemlich nichtssagend, was das überhaupt für ein Spiel ist, außer es wird Space Invaders und es wird AR. Aber es fängt genauso an wie dieser damalige Pokémon Go-Trailer mit so, ihr kennt das Spiel damals schon und das ist alt und ihr findet es cool, weil es Retro ist. So, und dann jetzt bringen wir es zu euch nach Hause. Ich weiß gar nicht, die Pressemeldung sagte auch nur dazu, dass es so, dass man gemeinsam mit der ganzen Welt quasi einen Angriff der Space Invader verhindern muss, wie das genau abläuft, ob alle einfach nur den normalen Space Invaders Gameplay-Loop auf ihrem Handy spielen. Keine Ahnung, wie es abläuft. Aber so ein Space Invaders Go hätte ich vielleicht eher schon erwartet, ja.
Aktuell sind eben die Informationen da noch sehr gering und leider gab es noch nicht viel zu sehen. Deswegen müssen wir da auch einfach abwarten, ungefähr. Und wir können froh sein, dass wir, glaube ich, jetzt den Mobile-Blog damit auch schon schließen können. Oder? Ich glaube, das müsste schon gewesen sein. Ja,
ja, bin ich genau.
Nicht traurig drum, ehrlich gesagt.
Aber wir können die Brücke schlagen, denn Space Invaders entsteht nicht nur bei Square Enix Montreal alleine, sondern eben auch in Kooperation mit Taito. Die haben ja damals das erste Space Invaders auch mitgemacht. Und die kennt man unter anderem für Bubble Bobble. Und da wurde jetzt auch, ich weiß gar nicht, das ist nicht neu soweit, wir hatten es auch schon im Test, aber es wurde auch nochmal vorgestellt, Bubble Bobble for Friends, The Baron is back. Und zu diesem ganzen Puzzlespiel und auch Shoot'em-Up-Block, es wurde nämlich auch noch eine Shoot'em-Up-Collection angekündigt, haben wir unseren Spezialisten für solche Spiele befragt. Ich habe heute Morgen noch mal eine schnelle E-Mail geschossen an Thomas Nickel, der uns ein bisschen aufgeklärt hat, was das Ganze angeht. Und zwar, es wurde angekündigt, Darius Cosmic Revelation, also Darius quasi ist ein klassisches Altschuten-Abreihe, die es wohl schon ewig gibt. Und Thomas sagt mir dazu, das wäre die dritte und finale Darius-Sammlung. Da gab es wohl schon zwei vorher, die erschienen sind. Und die enthält die jüngste Revision des aktuellen Arcade-Spiels Darius Burst Another Chronicle X Plus und eine HD-Fassung von G Darius, einem später für PlayStation umgesetzten 2,5D Arcade-Spiel, das auf einer sehr PlayStation-nahen Hardware lief damals. Thomas sagt, die Sammlung ist toll, die HD-Fassung wäre sehr gelungen und das sagt er vor allem deswegen, weil in Japan das Spiel schon seit einer Weile raus ist. Bei uns kommt jetzt die Westfassung dieser Darius Cosmic Revelation Collection, die kommt über Strictly Limited Games, so gegen Ende des Jahres. Und von der Japan-Fassung haben wir aber, glaube ich, sagt Thomas, für die kommende Ausgabe schon einen Import-Test geplant für die Shoot'em-Up-Fans unter euch. Und was nicht erwähnt wurde, das war die G-Darius Version 2 Fassung, die Ende des Jahres noch ergänzt werden soll zu Darius Sammlung. Und das ist alles, was ich euch zu Darius Cosmic Revelation erzählen kann, weil ich von dieser Art von Spiel leider keine Ahnung habe. Und Steffen, glaube ich, lauter aus, so wenig. Ich hoffe, die Shoot'em-Up-Fans unter euch freut es trotzdem, dass wir den Thomas mal gefragt haben. Ich weiß gar nicht, willst du noch erzählen, was uns der Thomas zu Bubble Bobble for Friends, The Baron is Back, erzählt hat, Steffen?
Da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen ungefähr. Es wird jetzt eine erweiterte Fassung einfach von Bubble for Friends. Das Ganze im Endeffekt, die Anzahl der Level wird verdoppelt, die ihr da drin haben könnt. Also das Original ist praktisch auch enthalten. Im ganzen Ding ist nur eine erweiterte Fassung. Also das Ding ist ganz nett, sagte Thomas, grafisch eher auf dem Dreamcast-Niveau, aber es immerhin stimmt der Umfang. Ich meine, die Bubble Bobble Spieler waren jetzt nie so meins gewesen. Die Marke ist jetzt nicht so mein Favorite, aber ich finde, es sieht ganz nett zumindest aus, so teilweise zumindest das Art-Design. Noch ganz immer sympathisch zu dem Ganzen. Wie gesagt, das war es auch eigentlich, was man dazu schon groß sagen kann.
Let's shift our attention to Marvel's Avengers. We've come a long way since launch, and today, Earth's Mightiest Heroes are launching on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and the team's roster is growing.
Aber ein Spiel, das Steffen gespielt hat, wo ich jetzt auch noch mal kurz die neuen Fakten erzählen werde. Es wurden nämlich natürlich auch angekündigt, wie es jetzt mit Square Enix Game as a Service Marvel's Avengers weitergehen soll. Die sind nämlich seit Donnerstag auf PS5, Xbox Series X, die neuen Konsolen in der Next-Gen-Fassung released. Und da haben sie die üblichen Updates bekommen. Das läuft jetzt in 60 FPS mit 4K-Auflösung. Es sollen schärfere Texturen drin sein. Die Ladezeiten sollen schneller sein. Die Umgebung soll zerstörbarer sein. Ich weiß gar nicht, im Trailer stand Improved Destruction. Das kann Steffen sich ja gleich näher erzählen. Und das Next-Gen-Update ist für die Besitzer der alten Version von Marvel's Avengers wohl gratis. Ich weiß gar nicht, Steffen, was gibt's zu sagen zu Marvel's Avengers? Du hast ja damals den Test gemacht, zusammen mit Matthias.
Ja, also ich nehme an, Improved ist Destruction Part, den sie da erwähnen. Also ich habe es gerade erst heute Morgen erst selber noch runtergeladen. Ich konnte es mir noch nicht anschauen, deswegen kann ich es dann noch nicht bestätigen, wie es genau aussieht. Ich glaube, es bezieht sich vor allem auf die Rüstungsteile, die jetzt, wenn du auf, es gibt ja eine Menge an Robotern, an sehr, sehr vielen Robotern, viel zu vielen Robotern, die man da so kaputt kloppt. Und ich nehme an, dass da mehr Bauteile so ein bisschen einzeln rumfliegen dann, dass das ein bisschen besser zu sehen ist und das einmal vielleicht ein besseres Feedback geben soll, also ungefähr von dem, wie man die kaputt kloppt und von eurer Macht als Hulk und sowas. Aber wie gesagt, das muss ich mir selber noch anschauen, das Ganze. Ich meine, das ist halt das übliche kostenlose Upgrade, immerhin kostenlos auch wieder. Und euer Spielstand, den könnt ihr auch problemlos übernehmen wohl. Also das ist ganz nett. Ansonsten haben sie auch noch die Erweiterung Operation Hawkeye, die auch jetzt auch nichts Neues war. Das war jetzt auch schon bekannt, alles, dass es kommt. Die ist halt auch dann online gegangen noch gleichzeitig. Ja, das ist eben auch eine der beiden, wie schon bei Kate Bishop ungefähr dasselbe, nur jetzt nochmal mit Hawkeye, nochmal eine kleine Story-Erweiterung mit dem eigenen, mit Maestro, also dem bösen Hulk, wenn man so will, oder dem zurückgeworbenen Hulk. Ich stecke nicht so sehr in der Comic-Materie drin bei Maestro, dass ich genau weiß, was es mit ihm sonst noch so auf sich hat. Im Ganzen, ansonsten beziehe ich auch die Story, ist da im Comic nachempfunden worden. Die vielleicht auch einige wiedererkennen, ungefähr, was so wo das so dran angelehnt ist. Aber ich fand persönlich interessanter, dass sie ungefähr eine Roadmap, auch noch so eine kleine Roadmap gezeigt haben, die bis zum Ende des Jahres, was sie sich so vorgenommen haben für das Spiel. Was zumindest zeigt, die arbeiten noch weiter an anderen Sachen, außer jetzt nur irgendwelche Charaktere oder neue kleine Storyfetzen irgendwie noch zu veröffentlichen. Was zumindest schon mal ganz nett ist, zum Beispiel das Story-Cap soll angehoben werden und irgendwelche kleinen Verbesserungen an vielen kleinen Stellen, die dann vorgenommen werden. Ob die wirklich, wie essentiell das Ganze dann werden wird, diese Roadmap, was sie da so zeigen und wie sehr sie das Spielgeschehen beeinflussen, das bin ich noch ein bisschen skeptisch, dass das wirklich das ausmacht. Also, Avengers ist jetzt nicht gerade eine Erfolgsgeschichte, glaube ich. Ich glaube, es ist immer noch ein riesen Minusgeschäft gewesen jetzt, das Ganze. Und man muss mal schauen. Also, ich glaube nicht, dass das Spiel unbedingt noch zu retten ist. Ich bin gespannt auch, wie lange es noch unterstützt wird. Zumindest demnächst kann man sich zumindest darauf freuen, dass noch eine Black Panther-Erweiterung kommt. Ja, War for Wakanda, das haben sie auch kurz in einem Render-Trailer kurz gezeigt. Das ist mal so ein kleiner Story-Trailer-Fetzen, eher so als Teaser. Soll im Laufe des Jahres kommen. Wie lange das jetzt dauert, weiß man auch nicht. Ich schätze mal 3 Monate ungefähr, würde ich jetzt mal einplanen. Vielleicht, dann ist es wahrscheinlich da. Na, schauen wir mal.
Ja, wir behalten es im Auge, ob jetzt Black Panther den Karren aus dem Dreck zieht. Und gehen in der Zwischenzeit über zum nächsten Spiel. Das ist auch ein Spiel, für das ich die Preview geschrieben habe damals. In der Mache von einem Altmeister der Videospielwelt, von Yuji Naka, dem Sonic-Schöpfer und auch Nights into Dreams-Schöpfer. Vor allem an das Spiel ist das nächste Jump'n'Run nämlich hier angekündigt. Es war ein neuer, angelehnt. Es wurde ein neuer Trailer gezeigt zu Balan Wonderworld, das jetzt schon am 26. März erscheinen soll. Ein 3D-Jump'n'Run im Oldschool-Stil. Und mit Oldschool meine ich sehr Oldschool. Das Spiel sieht nämlich aus, als wäre es auf dem Dreamcast erschienen. Steffen, du hast die Demo ja auch angespielt. Was fällt dir zu Balan Wonderworld ein?
Also Balan Wonderworld, ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Preview an mir vorbeigegangen ist und ich das nicht machen musste, als ich dann die Demo gespielt habe. Ich war sehr interessiert eigentlich, weil ich eigentlich diesen Look von Nights into Dreams, das war nie meins gewesen, aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant. Das sah, die Trailer sah irgendwie immer ganz witzig aus alles und die Idee mit den Kostümen, die das Gameplay dann hat, das klingt auch alles ganz nett. Aber leider auch wieder Trailer, der war jetzt wieder gut geschnitten. Man hat sehr wenig Gameplay gesehen. Das ist wahrscheinlich auch gut so, weil die Demo, also ich habe es zwar auf dem PC erst nur gespielt und da war ich schon gelangweilt, ehrlich gesagt. Nach dem ersten Level hatte ich schon keine Lust mehr gehabt. Und dann haben wir es ja nochmal gemeinsam im Büro, haben wir es im Koop-Modus auf der Switch gespielt. Und normalerweise, ich bin ein großer Koop-Freund und selbst aber der Koop-Modus von diesem Spiel ist auch totaler Käse. Also allein, dass der Koop-Partner aus dem Bildschirm rausgeht und man kann ihm nicht mehr folgen oder weiß gar nicht mehr, er weiß selber nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wo er ist, dass er einfach verschwindet praktisch, dass man es irgendwie wie so ein Splitscreen aufteilt und so Sachen. Also es sind so viele, da ist es total Käse und das ganze Normale. Mechanisch ist es auch diese Sprünge und die Technik, die war ja auch auf der Switch des Grauens gewesen. Das will ich mir. Ich bemitleide jeden, der nur eine Switch hat und dieses Spiel darauf spielen muss, wenn er darauf Bock hat. Also das will ich mir nicht antun aktuell und auf die Sprünge. Also ich meine, du hast ja ausführlicher gespielt. Ich meine, gib mir deinen Eindruck davon, ungefähr von dem. Du musstest dich ja wirklich durchqueren, so, hätte ich mal gesagt. Also von meiner Perspektive aus hast.
Ja, das ist gar nicht so viel durchqueren. Also ich will erstmal überhaupt vielleicht kurz erzählen, warum Balan von Anfang an hätte interessant sein können. Nicht nur wegen dem Glanz und Gloria von dem Yuji Naka, sondern allgemein, weil es so eine coole, kleine, sehr japanische Story-Prämisse hat. So, das ist ein Spiel, das fühlt sich an, als wäre es irgendwann in den 90ern erschienen. Man spielt irgendeinen die haben Namen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie es damals spielt, wahlweise ein Junge oder ein Mädchen und trifft dann in einem mystischen Kino auf diesen, ja, Zauber-Großmeister Balon, der eben einen einlädt in diese Disney World-mäßige Fantasiewelt Wonderworld. Und anhand der Demo konnte man das storymäßig noch nicht so wirklich ausmachen. Ich hoffe tatsächlich, dass das finale Spiel, wenn wir dann den Test mal haben, so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, was die Story angeht. Aber es ist wohl so, dass diese Balon Wonderworld immer dann auftaucht, wenn Menschen ihren Weg verloren haben und wenn irgendwie negative Emotionen sie zu übermannen drohen. Und ich glaube auch so, die Story als solches soll eben sein, dass man mit eben diesen beiden Kindern, die man da spielen kann, wahlweise im Koop dann auch eben Menschen hilft, die irgendwie in schlechte Situationen gekommen sind. In der Demo zu Anfang ist zum Beispiel direkt das erste Level, das findet in der Fantasiewelt oder in der eben Gefühlswelt eines Farmers statt, dem hat ein Sturm seine gesamte Ernte zerstört, so, und am Ende der Spielwelt manifestiert er sich in einem großen bösen Wolf, den man dann im typischen Mario-Stil dreimal im Schlag versetzen muss, bis er dann beendet ist. Das klingt alles charmant und das sieht auch charmant aus, so, das hat diesen coolen, netten, kleinen, Knights-mäßigen Look, aber es ist auch verdammt altbacken. Es sind tierisch weitläufige Levels, wo man nicht immer direkt weiß, okay, wo muss ich jetzt überhaupt als nächstes hinlaufen. Es fühlt sich alles ein bisschen sperrig an und es ist diese ganzen Mechaniken, die man da findet. Man findet überall, das hatte Steffen gerade schon erwähnt, laufend so Kostüme. Man kann sich das ein bisschen weit vorstellen wie damals in Mario Odyssey. Aber diese Kostüme sind halt nicht halb so charmant oder spielerisch ausgeklügelt, wie das bei Odyssey der Fall war. Die haben alle nette Namen so und dann hat man zum Beispiel den pikanten Drachen, der kann Feuer speien und dann speit man sich damit irgendwelche zerbrechlichen Wände aus dem Spiel raus. Das funktioniert alles so gut, wie es eben muss, aber es greift wenig zusammen und es kommt nie so richtig der Spaß dabei auf, zumindest in diesen ausgewählten Leveln vom Anfang. Vielleicht klickt es mit der Story als solches ein bisschen mehr zusammen, aber ja, auch dieser neue Trailer von Balon hat mich nicht so sehr überzeugt. Ich fand, sie haben am Anfang so ein bisschen so ein kleines MC Escher inspiriertes Level gezeigt, das so 1000 Treppen hat, die irgendwie wild herumgehen in der Spielwelt. Das sah alles ganz cool aus. Also dieser Stil und dieser Look und vor allem auch, es hat diese hübschen kleinen Cutscenes dazwischen, die Story erzählen. Das sieht alles schick aus. Aber die eigentliche Mechanik und was da unter der Haube schlummert, das ist halt nach wie vor eher enttäuschend, leider.
Also ich hoffe zumindest, dass die Level, jetzt gerade das erste Level mit dem Farmer, das war auch relativ so, ja, wäre das typisch grüne erste Level, was halt jedes Spiel irgendwie haben muss. So. Ich hoffe, dass spätere Level vielleicht auch einfach interessanter sind und die Kostüme sich da irgendwie auch interessant genug spielen, dass es vielleicht irgendwie dann doch Spaß macht. Also ich werde es zumindest auch mal nochmal anspielen, aber ich bin auch nicht mehr der 3D-Jumper, so. Die Zeit ist an mir inzwischen vorbeigegangen. Mario Odyssey und sowas nehme ich noch mit, aber dann hört es eigentlich wahrscheinlich schon auf. Vielleicht bin ich aber nicht mehr die Zielgruppe davon, das kann auch sein. Deswegen. Ja.
Eigentlich ist sowas voll mein Genre, so Jump'n'Run-Geschichten. Deswegen umso mehr schade, dass es irgendwie diesem Ruf von dem Yuji Naka nicht ganz gerecht wird.
When I moved to Haven Springs, I hadn't seen my brother Gabe in years.
Alex!
It's just so good to see you again. Welcome to Haven.
This place is pretty sweet.
I'm glad you two met. Is this dude my best friend?
And this dude hands me the best beers?
Alex, right? I'm Steph. I didn't realize...
That we all knew you were coming.
Mehr Spaß und Freude löst vielleicht das nächste Spiel aus. Die große World Premiere, die auch schon dick angekündigt wurde auf den Werbematerialien zur Square Enix Presents. Es wurde ein neues Life is Strange angekündigt. Und ich muss ja sagen, ich brauche diesen Indie-Folk-Soundtrack am Anfang nur hören, so diesen netten Pop-Sänger und denke mir, das Spiel hat mich schon direkt so. Ja, ist mir egal, welche Story du erzählst, lass mich einfach die ganze Musik hören und irgendeine coole, abgedrehte Story um Teenager mit magischen Fähigkeiten dabei spielen. Mehr will ich da eigentlich doch gar nicht haben. Gibt es ein bisschen gehaltvollere Meinungen, die dir schon da direkt einfallen, Steffen? Zu Life is Strange.
Also ich kann mal erstmal sagen, ich freue mich riesig auf Life is Strange True Colors. Also jetzt ungefähr das Also ich freue mich, ich mag allgemein die ganzen, diese Art von Spiel sowieso. Das erste Life is Strange hat damals eine super Erfahrung gewesen. Also die war sehr prägend auch für die letzten Spielejahre für mich gewesen. Irgendwie auch dem, was Spiele so bewirken können, auch abseits von der Telltale-Formel vor allem, wie das auch funktionieren kann, sowas. Und wie schön das geschrieben war. Und ich wegen True Colors, das, also im Trailer, die Erzählung sah so wunderbar aus. Da, kannst du ja noch ein bisschen mehr erzählen, ungefähr, was da jetzt genau inhaltlich für uns zu erwarten hat. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe mich riesig gefreut auf die. Das war eine schöne Ankündigung gewesen. Vor allem, dass man auch schon relativ viel gesehen hat. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nur ein Teaser-Trailer wird am Ende. Also dass man wirklich relativ ausführlich. Eigentlich weiß ich jetzt genau, was mich von dem Spiel zu erwarten hat und ich freue mich riesig drauf. Die größte Überraschung war für mich eigentlich, dass es von Deck 9 entwickelt wird und nicht mehr, nicht von Dontnod. Weil das hätte ich irgendwie jetzt erwartet, dass es so das nächste Projekt wäre. Oder vielleicht, an dem sie vielleicht schon die ganze Zeit mit an ihrem Werkeln waren, während sie die Twin Mirror und Tammy Y entwickelt haben. Aber damit waren sie wohl schon ausgelastet auch.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also, Steffen hat den Namen gerade schon gesagt. Das neue Life is Strange wird Life is Strange True Colors heißen. Und es wird von Deck 9 entwickelt. Die kennt man bisher eigentlich nur für den Life is Strange Prequel-Teil, den sie gemacht haben. Life is Strange Before the Storm, wo man die Vorgeschichte spielt, was Chloe gemacht hat in der Zeit, in der sie von Max getrennt war, als die noch weggezogen war. Oder ich weiß gar nicht mehr, was war der Aufhänger dafür, warum Max und Chloe sich so lange nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, einfach ein Umzug oder so, ne? Erzählt so ein bisschen diese Liebesgeschichte, die zwischen Chloe Price und Rachel entsteht, deren Nachnamen ich auch gerade wieder nicht weiß, aber eben das Mädchen, das dann in Life is Strange 1 schon verschollen ist und wo nicht ganz klar ist, was ist mit der passiert und die so ein bisschen dieses Mysterium angrenzt. Das Spiel erscheint bereits im September. Und tatsächlich, das Before the Storm hat mich eigentlich spielerisch ganz gut überzeugt. Es war eine tolle kleine Ergänzung zu Life is Strange, diese Vorgeschichte zu erfahren. Es hat nicht ganz dieselben Höhen und dieselbe Stringenz so narrativ, die auch in Life is Strange vielleicht gehabt hat. Aber es hat einfach die Möglichkeit geboten, mehr Zeit mit Chloe zu verbringen und so ein bisschen mehr zu verstehen, okay, wie tickt diese Figur? Und da sind ihnen einige coole Beobachtungen gelungen, die so ein bisschen empathisch waren und das ist auf jeden Fall cool gewesen damals.
Aber es geht doch mal jetzt, worum es in dem Neuen geht.
Ja, ich wollte ja nur kurz, vielleicht hat ja einer hier Before the Storm auch nicht gespielt, Steffen. Nein.
Ja, okay, aber wir teasern schon die ganze Zeit so lange an, jetzt gehen wir mal inhaltlich ran ungefähr.
Was, ja,
was geht da denn spielen überhaupt? Ne?
Genau, das neue True Colors dreht sich ähnlich vielleicht wie eines letzten Life is Strange ähnlichen Spiele wie in Tammy Y. Um ein Bruder-Schwester-Duo. Man spielt Alex, die ist lange Zeit, ich glaube 8 Jahre bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und hat deswegen lange Zeit ihren Bruder nicht gesehen, Gabe. Und ich dachte erst noch, okay, wird das wieder wie Tell Me Why? Geht es jetzt um irgendwie, dass die ihre Familiengeschichte aufblättern? Nein, denn es dauert nicht lange, da kommt Gabe leider zu Tode. Und das Spiel dreht sich dann vielmehr darum, dass Alex eben zurückkehrt in dieses kleine Bergdorf, Haven Springs, in dem Gabe seine letzten Jahre alle verbracht hat. Das irgendwie hier auch wieder ähnlich wie Delos Crossing damals bei Tell Me Why malerisch in den Bergen gelegen ist. Und sie trifft da all diese Figuren und versucht so ein bisschen aufzudecken. Irgendwas ist offenbar bei diesem Unfall, mir ist nicht ganz klar darüber, wie Gabe zu Tode gekommen ist, nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen. Vielleicht steckt da doch mehr hinter. Und Alex versucht eben aufzuklären, was da diesmal wirklich passiert ist. Das Superkraft-Gimmick bei diesem Life is Strange, was sie ja alle haben, ist, Alex ist, wie wollen wir das nennen, eine Empathin. Sie kann die Gefühle anderer Menschen spüren. Das erscheint dann so als so eine bunte, farbige Aura um sie drumherum. Und also Telepathie mit Gefühlen, wenn man so will. Und sie kann eben darauf dann Entscheidungen treffen, okay, wie reagiert dieser Mensch gerade und was geht ihm gerade emotional durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob man da noch Gedanken lesen kann oder nicht. Offenbar beeinflussten die Gefühle dieser anderen Menschen sie auch. Und wenn es besonders starke Emotionen sind und sie vielleicht gerade bei jemandem dabei ist, der einen Nervenzusammenbruch oder sowas, dann beeinflusst die das sogar so stark, dass sie auch aufgrund dieser Fähigkeit vielleicht die Kontrolle verlieren kann und das auch nicht für sie so gut ist. Ja, und das ist so ein bisschen die grobe Prämisse bei Life is Strange True Colors. Es gibt außerdem ein Wiedersehen, deswegen habe ich vielleicht gerade auch Before the Storm so ein bisschen angeteasert. Es gibt ein Wiedersehen mit einer Figur, die wir bereits kennen aus Life is Strange Before the Storm, Steph. Das war eine Freundin von Chloe Price aus der High School da zu dem Zeitpunkt. Die gehörte zu diesem kleinen Pen-and-Paper-Trüppchen. Und sie ist auch, das ist ein lesbisches Mädchen, die so ein bisschen Chloe im Verlauf des Spiels irgendwann andeutet, dass sie auch Gefühle hat für Rachel, aber sie will nicht, sie will halt nicht versuchen, da irgendwie was zu unternehmen, wenn Chloe auf sie steht. Und bleibt eigentlich immer so ein bisschen als coole Nebenfigur, die ist tough, die ist popkulturell irgendwie bewandert und die ist geht sehr nett um und empathisch mit Mikey, einem anderen Freund von Chloe, der irgendwie im Verlauf des Spiels so ein bisschen in eine schlimmere Situation geht. Ich habe mich da gefreut, diese Figur wiederzusehen, nachdem ich nachgelesen habe, wer sie war, weil ich konnte mich tatsächlich nicht erinnern, wer Steph in Before the Storm gewesen ist.
Ich konnte mich auch nur optisch an sie erinnern. Also ich finde es ganz interessant in dem Trailer, dass auch wir schon angedeutet haben, dass du wahrscheinlich dich entweder auf Steph einlassen kannst oder auf irgendeinen anderen Typen. Ich habe den Namen vergessen. Dass man da anscheinend schon mal wieder so ein Beziehungsding drin hat, was man entscheiden darf, wen man jetzt als Alex, wen man sich verknallen darf. Das Ganze, das fand ich schon mal ein nettes Detail auch zu wissen bei dem Ganzen.
Du hast den Namen von Ryan vergessen, der ist nämlich Gabe's bester Kumpel gewesen. Ja, das fand ich auch wieder ein tolles Beispiel. Das ist den Life is Strange-Machern ja immer schon gelungen, dass die so queere Geschichten über Homosexualität oder irgendwie allgemein dieses ganze LGBTQ-Spektrum immer so ein bisschen nahtlos einweben konnten. Das hat es immer sehr leichtfüßig eingebunden und Geschichten erzählt in diesem Bereich, die so sich sehr natürlich und authentisch angefühlt haben.
Also was ich vor allem noch zu dem neuen Life is Strange sagen muss, vor allem, ich fand erstmal da die Stadt sah echt wunderschön aus wieder. Also wieder habe ich mich direkt auch heimisch gefühlt schon. Ich hätte am liebsten selber eine kleine Wanderschaft da unternommen durch dieses Haven. Das wäre echt schön gewesen. Und das, ich meine, technisch waren die Life is Strange jetzt nie auf dem aktuellsten Stand, die Spiele, aber die sehen immer trotzdem irgendwie charmant und schick aus, finde ich. Auch technisch macht es schon wieder einen kleinen Sprung, da jetzt auch Motion Capturing diesmal eine Rolle spielen wird. Das glaube ich, wird denen, gerade den Emotionen und den Charakteren, wird das nochmal viel helfen, gerade weil es ja die Spiele eh viel darauf aufbauen, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen mit den Charakteren, dass da noch mehr die Gefühle rüberkommen, nicht irgendwie relativ steif wirken, wie es teilweise auch in Twin Mirror zum Beispiel der Fall war. Also davon wird es wahrscheinlich riesig profitieren. Auch zum ersten Mal übrigens wird es eine deutsche Synchro geben bei dem Spiel. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob die was taugen wird. Also ich hoffe, dass sie da Mühe reinstecken. Ansonsten, die englische Synchro war immer super gewesen. Beim Deutschen muss man da mal schauen, ob das dann genauso gut wird. Aber immerhin, dass es überhaupt jetzt das mal für jeden zugänglich ist. Gleichzeitig aber auch noch eine interessante Sache, die damit einhergeht vielleicht auch, dass man den Aufwand betreibt. Die Life is Strange-Spiele werden komischerweise, wenn ich jetzt als den dritten Teil betrachten würde, ungefähr Life is Strange 1 hat, glaube ich, damals einen 20er gekostet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Life is Strange 2 hat, glaube ich, die Staffel 40€ gekostet. Wenn man jetzt guckt, Life is Strange 3 kostet 60€, also die Dinge wären, oder wenn man so, also wenn ich jetzt als dritten Teil bezeichne, das Ganze, also die irgendwie vom Preis her werden die immer teurer, die Spiele. Übrigens gibt es auch irgendwie schon verschiedene Special Editions, die man vorbestellen kann. Irgendwie, ich glaube, in der Ultimate Edition oder wie sie es nennen, gibt es auch schon noch eine Zusatzepisode, die dann auch die sich um Steph dreht, die eben Lennart schon erklärt hat, was mit der auf sich hat. Gibt es auch noch kleine Vorgeschichte von ihr. Wie es war auch, gab ja auch schon andere Vorgeschichten in früheren Life is Strange Spielen, dann, die aber nicht, glaube ich, nicht so sehr zusammenhängend waren mit der Hauptstory.
Aber dafür kriegst du für deine 60€ auch das ganze Spiel auf einmal, denn sie hören auf mit dieser Episodenstruktur, so wie es erscheint, und es soll jetzt bereits schon im September komplett als ganzes Spiel so rauskommen. Nee, auf jeden Fall, also ich finde auch gerade mit der Technik, was du erzählt hast, das mit dem Mocap, ich meine, das sieht immer noch etwas altbacken aus, das war ja schon immer so ein bisschen das Problem der Life is Strange-Geschichte. Die haben halt einen sehr coolen, comic-mäßigen Look, so der die niedrige Technik vielleicht so ein bisschen verstecken kann. Aber gerade im Vergleich, ich erinnere mich, ich habe zuletzt jetzt Tell Me Why noch gespielt und ich erinnere mich da an eine Szene, da bricht irgendwann die, wie heißt die denn in Life is in Allison heißt die, glaube ich, in Tell Me Why. Da bricht die Allison auf dem Friedhof so ein bisschen zusammen und beginnt zu weinen, weil sie nach Jahren das erste Mal das Grab ihrer Mutter wieder besucht. Das ist übrigens kein Spoiler, die Mutter ist zu Anfang des Spiels schon tot. Da merkst du schon, wie sie so drumherum schneiden, um die doch so ein bisschen hölzernen Gesichtsanimationen, die da in dem Moment zusammenkommen und das, wie das die Emotion nicht ganz verkaufen kann. Und ich direkt, sie haben dann auch so im Trailer Beispielszenen aus diesen Mocap-Aufnahmen gezeigt und wo irgendwie hier die Alex dann mit einem Besen in der Hand Gitarre spielt und das sah direkt schon viel emotionaler aus. Also in Mocap setze ich da schon mehr, dass das emotional nochmal ein bisschen besser sich verkauft als solches. Nee, genau. Du hattest gerade auch schon die Special Editions erwähnt. Es gibt bei einer wird auch dann eine kleine Bonus-Episode erhalten sein, die heißt Wavelengths. Und in der kann man in die Haut von Steph schlüpfen, bevor sie nach Haven Springs reinkommt und so ein bisschen eben die kleine Vorgeschichte erleben. Und zusätzlich wird es eben, ich schätze, die wird in dieser Ultimate Edition auch drin sein, diese Wavelengths. Und in der Ultimate Edition wird auch drin sein eine Remaster Collection der bisherigen Life is Strange Teile, die dann halt Life is Strange 1, Before the Storm und True Colors in sich versammelt. Brauchen wir ein HD-Remake von Life is Strange, Steffen?
Ich persönlich brauche keins, aber das ist inzwischen schon alt genug, dass man zumindest das rechtfertigen kann, würde ich behaupten. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt so sehr davon profitiert, also nötig wäre es nicht, gerade wie dieser Comic-Look, den du schon so ein bisschen erwähnt hast, eigentlich. Ich glaube, der ist relativ zeitaussichtslos, aber ich habe es damals gespielt, als es rauskam, deswegen weiß ich nicht ungefähr, ob ich es heute noch genauso sehen würde, müsste mir mal anschauen. Aber ich würde sagen, die Spiele leben nicht unbedingt auch von der Grafik und Technik so sehr. Also ich würde sagen, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist nice to have. Also wenn man es noch nicht gespielt hat, ist es eigentlich eine perfekte Gelegenheit, es nachzuholen, was man sollte, weil das sind tolle Spiele.
Ja, definitiv. Obwohl man jetzt nicht, ich glaube nicht, dass die so groß, das waren immer so ein bisschen für sich stehende Abenteuer. Man muss jetzt nicht Life is Strange 1 und Before the Storm gespielt haben, um True Colors zu verstehen, glaube ich.
Ja, man muss es nicht, um es zu verstehen, aber es wäre einfach, um zu begreifen, wie toll diese Life is Strange Spiele sind, muss man gerade den ersten Teil gespielt haben. Ich will es nur jedem nochmal ans Herz legen, spielt die Spiele. Life is Strange ist toll.
Exakt. Also was ich mich jetzt nur nochmal gefragt habe, das hatte ich mir noch als kleine Frage hier aufgeschrieben, was die Spiele ja eigentlich immer geeint hat und als Teil dieser Marke ist dieses Superkräfte-Gimmick. Wir hatten Life is Strange 1, diese Fähigkeit, die das alles zusammengezogen hat. Max kann die Zeit zurückdrehen und so eben quasi Entscheidungen nochmal treffen, wenn sie sich anders entschieden hat. Und das ist so der Hauptmoment auch, der sich um den sich Life is Strange alles dreht, weil Max eine bestimmte schwerwiegende Entscheidung zurückdreht und von da aus entwickelt sich das ganze Spiel so ein bisschen weiter. Und danach kommt Life is Strange Before the Storm und dann fällt ihnen schon nicht mehr so richtig das Gimmick ein, weil Chloes Gimmick in Life is Strange Before the Storm ist dieser Backtalk. Also sie kann, ich weiß gar nicht, wie ist denn die deutsche Übersetzung? Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann in der deutschen Version hieß, aber sie kann quasi eine Szene machen und mit dem zum Beispiel, sie will am Anfang irgendwie rein auf so ein Rockkonzert und der Türsteher lässt sie nicht rein, weil sie noch so jung ist und dann kann man quasi erfolgreich einen Tobsuchtsanfall entwickeln und ihn irgendwie anmucken, bis er einen dann doch reinlässt und das so ein bisschen dann halt während der Dialoge einige Dialogoptionen markiert mit diesem, das ist jetzt Backtalk und das wäre jetzt quasi, dann würdest du so den auf Konfrontation gehen mit ihm. Das war so ein Gimmick, das war, ja, okay, aber ich habe es auch nicht wirklich gebraucht. Life is Strange True Colors hat jetzt wieder dieses neue, vielleicht elementarere Gimmick mit der Empathie, was, glaube ich, zu Life is Strange ganz gut passt, weil es ging ja schon immer um Einfühlen in andere Menschen. Aber braucht es das? Könnten das nicht auch einfach stinknormale Adventures sein? Oder macht für dich dieser magische Superkraft-Part auch das Spiel so krass aus?
Also krass ausmachen würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, theoretisch, also erst hätte ich gesagt, das ist das Salz in der Suppe und das macht gerade so, also es gibt viele Adventures, in denen heutzutage und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, also mal davon abgesehen, dass sie gut geschrieben sind und das Einfühlung super ist und auch diese Momente, wo doch jetzt schon ein Trailer, wo man dann sehen konnte, wie sie Alex Creep spielt auf der Gitarre für eine Minute oder zwei Minuten, das sind tolle Momente, also für mich klappt das wunderbar auch und das ist super, aber diese jetzt wenn ich drüber nachdenke, also erzählt das jetzt von Before the Storm, von der Heldenfähigkeit, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern jetzt im Nachhinein. Also an die Zeitreisemechanik im ersten Teil von Max kann ich mich super erinnern, das hat einfach viel Einfluss gehabt irgendwie. Aber jetzt auch in den letzten Abenteuern, wenn wir jetzt auch noch Tabby Y und sowas mitnehmen, Twin Mirror gerade zum Beispiel, die auch ein bisschen mit diesen Heldenfähigkeiten immer so, die so ein bisschen das Geschehen mit ausmachen. Das war alles dann schon so, ja, brauchst du es am Ende? Nicht unbedingt. Gerade Twin Mirror ist es eher noch schlimmer dadurch geworden, das Gameplay dann. Und da hat es ohne dich aufgeblasen, da hätte es wahrscheinlich sogar ohne besser gewesen. Also deswegen, ich würde sagen, es brauchst du vielleicht nicht unbedingt, aber es kommt vielleicht auch auf die Fähigkeiten an oder wie sie eingesetzt werden. Ich meine, jetzt dieses mit dem Empathie, diese Augen, mit den Emotionen, das klingt ehrlich gesagt, ich finde es sehr interessant. Ungefähr, je nachdem, wie sehr die Emotionen dann auch selber vielleicht Alex beeinflussen oder wie sehr sie auch die Emotionen dann beeinflussen kann, wie sie es für sich nutzt und damit umgeht. Das interessiert mich schon. Allein wenn ich darüber nachdenke und jetzt darüber rede, habe ich schon mal das drauf, das zu sehen, ungefähr, wie das dann wirklich in Action dann aussieht, sozusagen. Aber ich würde sagen, ja. Also sollten es schon haben, also sonst wäre es einfach nur stinknormale Adventures vielleicht. So ein bisschen das Außergewöhnliche mit diesem Übersinnlichen, das gehört schon dazu bei Life is Strange.
Ja, das ist dann auch, glaube ich. Also bei Tammy White zum Beispiel fand ich auch, da geht es ja gerade darum, wie eben die beiden Geschwister ihre Vergangenheit so ein bisschen aufrollen und da als Fähigkeit zu nehmen, okay, wir können wie so eine Dia-Show vor uns die Vergangenheit ablaufen lassen, das war integraler Bestandteil, der Backtalk halt bei Before the Storm weniger. Dass die Aurenmechanik hat aber auf jeden Fall das Potenzial, auch so eine coole, integrale Superfähigkeit zu sein, die da auch für die Story Relevanz hat. Und dann kommen wir schon zum letzten Spiel, das angekündigt wurde auf der Square Enix Presents. Es gab nämlich neue Infos zu Project Athia von Luminous Productions. Das hat nämlich jetzt endlich einen Namen bekommen, der nicht Project Athia ist. Steffen, wie heißt das Spiel?
Das heißt jetzt Forspoken. Ehrlich gesagt, ich finde den Namen nicht, dass der Name besser geworden ist. Ich finde Project Athia war ein toller Name irgendwie. Hat für mich Wunder. Den kann ich mir merken. Ich weiß nicht, ob ich mir Forspoken merken kann. Das Ganze. Ja, eigentlich so viel gab es aber ansonsten noch gar nicht so viel zum Spiel zu sagen. Eigentlich vorher war es, glaube ich, auch für den Januar 2022 angesetzt. Inzwischen hat man nur noch 2022. Also
ja, Corona scheint man nicht.
Ja, dass man gesagt hat, okay, ich meine, Januar ist auch Anfang des Jahres, das heißt, man hat doch sehr viel, warum so früh ansetzen, man kann das ganze Jahr noch Zeit lassen. Also ja, ungefähr. Es gab nicht so viel. Man weiß jetzt, die Hauptcharakter, die heißt Frey Holland, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf. Frey auf jeden Fall. Holland ist, glaube ich, ein Nachname von ihr. Und ist eine relativ gewöhnliche Frau, soll sie sein, die dann irgendwie im Laufe der Handlung, glaube ich, irgendwie an Kräfte kommt. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was da jetzt so viel abgeht in dem Spiel oder was da jetzt passiert. Ich weiß nur, der Planet oder die Welt, in der sich befindet, heißt Asia. Und dass sie irgendwie Fähigkeiten hat, mit denen sie ranken und aus der Erde schießen kann und sich extrem blitzschnell durch die Welt bewegen kann. Also Spielwelt sieht toll aus. Auch wenn sehr viel Stein und Wald und sehr naturbelassen, zerstört so ein bisschen trotzdem dystopisch auch irgendwie so. Und ansonsten hat man eigentlich ein paar Tiere gesehen, Bären, der angegriffen hat und irgendwelche Monster sind rumgelaufen. Eigentlich das Coolste war dann der Drache, der dann später aufgetaucht ist. Aber was mit dem genau auf sich hat und was da passiert, da sind ganz viele große Fragezeichen bei mir. Also das war echt sehr wenig Material dazu. Aber Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Also deswegen finde ich es auch schade, dass es noch 2022 jetzt in der Terminliste heißt, weil das heißt, man muss noch länger drauf warten auf Forspoken. Was war denn dein Eindruck zu Forspoken gewesen? Also du hast ja jetzt auch jetzt mal ein bisschen Material gesehen davon. Vorher gab es ja auch schon nicht so viel. Also was hast du davon gehalten, als du es jetzt gesehen hast?
Ja, aber ich bin da, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge mit dir, weil sie hat ja wirklich sehr wenig gesehen. Es ist auch nicht ganz klar, ist das jetzt auch so eine postapokalyptische Geschichte? Hat irgendwie die Natur sich diese Welt zurückgeholt oder was auch immer? Was hat es mit diesem Drachen auf sich, den man im Trailer sieht, wo sich die Frey offenbar vor versteckt? Aber es ist wirklich dann so wenig drumherum eigentlich bekannt, dass man sich eigentlich auch hätte sparen können, an dieser Stelle das einzufangen. Ich fand es sehr interessant, dass sie dann doch auf jeden Fall so einen modernen Twist haben, weil die Frey hält sich, glaube ich, irgendwie dann während die Drache ankommt, dann mit irgendeiner anderen Figur und dann sagt sie, ja, war das gerade ein Motherfucking Dragon? Also da wird direkt schon mal geflucht und es ist auf jeden Fall nicht irgendwie, klang jetzt nicht nach High Fantasy oder klassischem Fantasy-Rollenspiel, sondern schon eher so eine Art Hybridform. Aber was genau das ist, diese Wurzelfähigkeiten, konnte ich mich auch gerade jetzt noch erinnern, als du es erzählt hast, und das ist alles sehr schnell und dynamisch unterwegs. Aber was das für ein Spiel ist.
Ja, was am Ende einer erwartet, das finde ich auch schwer momentan zu lesen. Irgendeine Art von Action-Adventure, mit dem man sehr viel mit Fähigkeiten kämpfen wahrscheinlich nicht tun wird, gehe ich mal von aus. Also, wie gesagt, ich fand vor allem gerade, also die Luminous Engine, die da auf dem, ich glaube, die wurde bisher auch nur in Final Fantasy 15, glaube ich, oder Final Fantasy verwendet. Ansonsten hat die, glaube ich, sonst nirgendwo sehr gebraucht. Und es sieht echt, die Spielwelt dadurch echt toll aus, muss ich sagen. Also, diese Engine, das kann sich sehen lassen. Also, da bin ich auch gespannt drauf, wie dann diese Spielwelt am Ende aussieht. Und ich hoffe, dass dann auch mehr zu sehen ist, als nur irgendwelche Berge und Wälder vielleicht, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt am Ende.
Thank you for joining us to see what's in store from studios across Square Enix.
Ja, dann sind wir eigentlich schon damit praktisch fertig. So, das war das Ende dann, der Abschluss von dem Ganzen gewesen. Aber genau. Dann können wir noch praktisch, stellt sich die Frage, was noch so, was wurde denn nicht gezeigt? Ist dann mir vor allem auch erstmal so die erste Frage gewesen. Okay, wir haben Final Fantasy 16. Gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts erwartet. Die haben ja gerade erst Final Fantasy 7 für die PS5 vorgestellt, dann mit der, und die Erweiterung, die es dann auch geben wird, separat. Das Ganze, von daher würde man jetzt natürlich dann kein Final Fantasy 16 einfach jetzt nochmal hinterher schieben direkt, sondern erstmal ein bisschen warten. Auch komischerweise hat man auch von Nier nichts gesehen, wenn sie schon Balan Wonderworld zeigen und hier Outriders, dann hätte man auch irgendwie auch Nier noch zeigen können, finde ich. Gerade Nier ist persönlich das, was ich auch am ehesten noch warte, gerade auf das Remake davon. Von Nier Replicant Version 1, 2, 2 und schieß mich tot, wie viele Zahlen da sind. Dann natürlich ist es schade, dass man sonst eben, man hatte zwar keine weiteren Überraschungen, ich meine, Square hat noch tolle Marken, irgendwie ein paar haben wahrscheinlich gehofft, dass man vielleicht auch zu Legacy of Kain irgendwas bekommt oder zu Deus Ex, dass man da irgendwie irgendwelche Infos erhält, dass zumindest die Marken noch irgendwie am Leben gehalten werden, aber da war momentan erstmal still. Also, aber sie haben
vielleicht hat auch keiner Lust, ein Deus Ex zu platzieren nach Cyberpunk 2077.
Ja, vielleicht spielt das auch eine Rolle, nachdem das so ein bisschen problematisch ist. Aber Square hat ja schon angekündigt am Ende vom Trailer auch, dass sie im Sommer sich zurückmelden werden, dann wahrscheinlich innerhalb des Summer Games Fest oder wie es auch dieses Jahr auch immer stattfinden wird, die ganzen Events, wie soll kommen, also da wird es auch mal ein neues Square Enix Presents auf jeden Fall geben. Und vielleicht haben sie sich einfach dafür das aufgehoben, das Ganze noch. Also Square hat ja noch theoretisch genug Marken und Rollenspielzeug, das auf jeden Fall zeigen können. Also da wird wahrscheinlich das Material nicht ausgehen.
Ja, aber da sieht man es schon dran, ne? Das wird offenbar jetzt eine regelmäßige Show, die sie da haben. Also der Vergleich mit der Nintendo Direct ist, glaube ich, nicht von ungefähr. Und als solches fand ich es einen ganz schicken Einstand. Tatsächlich, mir fehlt so ein bisschen vielleicht diese Präsenterfigur. Sonst war die Aufmachung aber alles ganz hübsch so. Die hat diesen netten kleinen Bumper mit irgendwelchen in rot-schwarz-grau gezeichneten Spielfiguren, die dann da zu sehen sind oder so. Ganz niedlich auch hier der Avengers-Bumper, wenn sie dann nochmal in dem Stil Hulk und Thor und sonst was alles zeichnen. Das hat auf jeden Fall Potenzial und es wurden ja viele interessante Sachen gezeigt. Am allerersten, glaube ich, Life is Strange als großes Bonbon der Veranstaltung und dann eben Project Athia oder vielmehr Forspoken als das One More Thing. Aber ja, so als solches.
Ich bin gespannt, das war es gerade jetzt, nächste Woche ist ja Microsoft dran, die dann auch gerne die über 100 Spiele gesagt haben, sie zeigen wollen. Ich bin gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ungefähr, ob das einfach nur vollgestopft sein wird mit ganz kurzen Videos. Das Ganze, also da sagen wir so, also die Aufmachung.
Sie gehen einfach nochmal durch alle Xbox 360-Spiele, die jetzt auch noch für Xbox Series X rauskommen.
Ja, die man jetzt alle spielen kann, nochmal mit dem FPS-Boost am besten. Das Ganze noch mit ein paar FPS mehr. Ja, ich bin gespannt, wie das wird ungefähr. Also von mir aus könnten sie es gerne ähnlich machen oder zumindest eine angenehm kurzweilig, zumindest wie es jetzt bei Square Enix war. Also das war ganz schön. Ungefähr, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren erwähnen, ob ihr euch wünschen würdet, dass wir auch die Microsoft-Show dann nochmal irgendwie per Podcast begleiten. ob ihr das dann auch so, ob ihr das auch nochmal gerne hättet oder ob ihr sagt, nee, das hat uns gereicht, euch hierbei jeweils wenigstens zu sehen, labern zu hören. Deswegen also gerne in die Kommentare schreiben, würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr davon denkt.
Darüber denkt. Kann ich nur weitergeben. Ja, und sonst hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit dem Podcast. Wir hören uns dann hoffentlich demnächst wieder. Ich kann euch schon mal versprechen, dass wir eine andere Podcast-Produktion noch in der Pipeline haben, die, glaube ich, schon so ein bisschen verkündet worden ist hier.
Ja, von mir.
Ich bleibe jetzt trotzdem bewusst vage. Winnie Forster wird auftauchen, vielleicht so viel. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, was immer jetzt bei euch ist. Und verabschiede mich auf den nächsten M-Podcast.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.